guten Morgen alle miteinander von hier vorne. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst, einen gesegneten Sonntag. Und ich bin selber mal gespannt, wohin der Stecken heute Morgen schwimmt. Wir werden ihn einfach mal ins Wasser lassen und dann sehen. Oder, wie war das? Mach doch mal. Da war irgendwas mit Knoten. Oh, da sind sie schon. Wer weiß, was das ist? Wer hat sowas schon mal gesehen oder? Ne? Wer könnte sich denken, wo das hingehört? Ja, meine Frau, die hat es ja. Nein.
In Berlin selbst?
Nein. Das ist eine sogenannte Knotenschnur der Inka. Die Inka haben solche Schnüre geknüpft, um damit Botschaften zu übermitteln. Das heißt, das ist ein geknüpfter Text. Und nur der, der wusste, wer den geknüpft hat, konnte den auch entschlüsseln. Also die hatten eine hochentwickelte Sprache. Schon damals, ja, die hatten ein großes Reich an der ganzen Küste Südamerikas entlang, durch die ganzen Anden durch, und die mussten halt viele Boten in den Meer schütten. Die hatten auch ein ähnliches Straßensystem wie die Römer. Und da war es natürlich praktisch, solche Schnüre konnte man mal in den Hosensack stoppen und mitnehmen. Dann nicht so ein großes Buch oder irgendwas, das war praktisch. Und ich habe heute Morgen vor, einen ähnlichen Knoten mit uns zu knüpfen, beziehungsweise zu entschlüsseln. Jetzt habe ich die Macht hier vorne, sehe ich. Ja, jetzt muss ich das Ding hier anmachen und dann kann ich drücken. Und zwar, wir haben es gehört, die Schnur der Inka ist das. Und ich habe natürlich ein anderes Thema genommen. Oder die Spur der Liebe Christi. Darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen mal diese Spur durch das Neue Testament verfolgen und gucken, wo Abzweigungen sind, wo wir Halt machen müssen. Ich bin mal gespannt. Das soll jetzt diese Spur, diese Schnur sein. Und an der werden jetzt die Seile mit den Knoten dran gehangen. Man sieht es ein bisschen schwach. Es ist blau. Ganz dunkel, aber das erhält sich gleich. Und zwar fangen wir an folgender Stelle an. Mittendrin. Wow. Mittendrin. Warum mittendrin? Das ist der Predigttext von heute. Und damit wollen wir uns beschäftigen und mit dem, was sich drumherum aufbaut. Weil, wenn man mal in der Bibel unterwegs ist, dann stellt man ganz schnell fest, das eine greift in das andere. Das eine ohne das andere betrachten hieße wichtige Aspekte außer Acht lassen. Und das führt oft dazu, dass man ein schiefes Bild entwickelt. Und ich will versuchen, heute mal ein Bild zu zeichnen, eine Schnur zu knüpfen, wo man hinterher sagen, okay, an der Schnur kann ich mich weiterhangeln. Weil das ist nicht die komplette Schnur, das ist ein Ausschnitt. Da gibt es viele Stationen, wo man noch anknüpfen könnte, und wir werden heute in zwei Richtungen arbeiten, einmal vertikal und einmal horizontal. Also einmal senkrecht und einmal waagrecht. Aber zuerst mal zu unserem Text. Wir müssen ja wissen, worum es geht. Ihr könnt es da vorne lesen, wer eine Bibel dabei hat oder ein Smartphone oder sowas, der kann das aufmachen, kann er mitlesen. 1. Korinther 14. Ich lese erstmal nur ein Stückchen. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, so denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich die Worte an die Menschen. Und was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Da fängt Paulus an, und mit dem Text, wenn man den jetzt so liest, dann kann man sagen, was kann man denn damit anfangen, liebe Leute, jetzt Zungenrede und prophetische Rede, und was ist das denn? Unser Augenmerk soll auf den ersten Teilsatz fallen. Paulus fängt an, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Warum sagt Paulus das hier? Wir sind Kapitel 14, geübte Bibelleser wissen, dass Kapitel 13, das sogenannte Hohelied der Liebe ist. Das wird ja oft und gern bei Hochzeiten gelesen und angebracht. Gehört aber meiner Ansicht nach nicht unbedingt dahin, sondern es soll uns, mich, daran erinnern, was eigentlich die Liebe Gottes alles beinhaltet und ausmacht. Und dass diese Liebe so umfänglich und groß ist, dass Paulus sagt, da brauche ich ein ganzes Kapitel zu, um das zu entfalten. Ihr kennt das alle. Und er fängt ja auch wieder an, wir haben gerade gehört von Sprachen, also wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, wäre nichts weiter als ein Gong oder eine lärmende Schelle. Ups. Also ich kann die Gabe Gottes haben, aber wenn ich sie nicht in der Liebe einsetze für die Gemeinde, wenn ich das lieblos mache, dann hat es keinen Wert. Deswegen hat Paulus hier gesagt, also euer höchstes Ziel zu sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und dann wollen wir weitersehen. Jetzt muss man ja weiterfragen, wie kommt Paulus darauf zu sagen, das ist das Wichtigste? Der muss das ja irgendwo herhaben. Paulus war ja einer, der ja für Christus unterwegs war. Und er ist einen schweren Weg gegangen. Und dann habe ich das auch bei uns im Bibelkreis mal in der Weise gemacht, und deswegen habe ich das so ein bisschen schon gehabt. Matthäus 22, 34 bis 40. Ihr kennt das, da wird Jesus gefragt von den Pharisäern, was wohl das höchste Gebot sei. Gesundheit. Was wohl das höchste Gebot sei. Und da sagt Jesus klipp und klar, also das höchste Gebot ist, Gott ehren und lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Gemüte, also mit allem, was ich bin, und deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und das sagt er nicht nur im Matthäus-Evangelium, sagt er auch im Markus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium, steht es auch drin. Also das ist, wie die Pharisäer gefragt haben, so spitzfindig, was ist denn nur das Wichtigste von den vielen, 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 vielen Geboten, die wir aufgestellt haben, sagt Jesus, es ist ein Gebot, das ist die Zentrale. Dieses Doppelgebot der Liebe. Das ist der springende Punkt, das hüpfende Komma, darum dreht sich alles. Und für seine Jünger hat das nochmal anders ausgedrückt im Johannes 13, 33 und 34. Es ist ja wichtig, dass wir so ein bisschen die Spur kriegen, gell? Und da sagt Jesus, also ein neues Gebot gebe ich euch. Also ein neues Gebot, was Neues. Ich rede nicht von Altem, von Althergebrachten, ich gebe ein neues Gebot. Ich muss mal nachlesen, ich will da nichts Verkehrtes sagen. Ich habe auch ein Zettelchen drin, ich habe schnell gefunden. Ah, hier habe ich es, genau. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, ihr werdet mich suchen, aber ich bin, wie ich schon in Jugend gesagt habe, das sage ich jetzt auch, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mit hinkommen. Und dann, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein starkes Statement. Liebt einander. Sagt Jesus ganz klipp und klar, das ist das neue Gebot, das ist das oberste Gebot, das ist das, worauf es ankommt. Wenn ihr nämlich in Liebe miteinander umgeht, dann braucht ihr keine 10 Gebote. Weil wenn wir in Liebe miteinander umgehen, dann fällt Ehebruch flach, dann rede ich nicht übel über meinen Nächsten, dann stehle ich nicht, dann begehre ich nicht und dann ist ja alles in Butter. Jesus sagt also klipp und klar, er gibt die oberste Direktive raus, liebt einander, geht miteinander in Liebe um. Und jetzt wissen wir auch, woher Paulus das hat. Er hat es von Jesus selbst. Das versucht er jetzt seinen Gemeinden näher zu bringen. chronologisch betrachtet kommt dann der Römerbrief. Apostelgeschichte lasse ich nochmal außen vor. Im Römerbrief, den haben wir mal gemacht, da waren wir, meine Frau, glaube ich, nicht oder noch nicht zusammen, in unserem damaligen Jugendkreis. Da hatten wir so ein Ringbuch. Das ging allerdings nur von Römer 1 bis Kapitel 8. Das war total spannend, aber auch so ein bisschen beängstigend. Weil das hat sich so angehört, ja, also, boah, das und das und das und das und das, so habe ich damals Paulus verstanden. Also, wenn du das machst und das machst und das machst und wenn ihr so seid und so seid und so seid, dann klappt's. Das hat sich für mich angehört, als ob Paulus so ein bisschen Moralapostel oder ja, so einer, ein Dogmatiker ist. Der sagt also, wenn das und das und das und das, dann klappt's. Ich habe jetzt erst in den letzten Jahren begriffen, dass Paulus kein Dogmatiker ist. Paulus ist einer, der von der Liebe Christi so durchdrungen ist, dass er mit allen Mitteln versucht, das seinen Leuten, seinen Gemeinden einzutrichtern, nahezubringen. Ihnen auf alle erdenkliche Weise, wie er selber sich ausdrückt, die Liebe Christi zu vermitteln. Im Römerbrief Kapitel 8 sagte er dieses auch, das finde ich wunderbar faszinierend, mit dem Endsatz: Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Dann zählt er alles Mögliche auf. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ist uns das bewusst? Ist uns das zutiefst klar, dass Gott mit seiner Liebe uns selber umfassen und durchdringen will? Ich sage mal, das Einzige, was Gott daran hindert, ist unser starrsinniges Herz mitunter. Auch meins. Das ist auch, hat auch enorm harte Stellen. Gott arbeitet dran. Tut manchmal weh, aber er arbeitet dran. Ihr seht ja. Es hat viele Jahre gedauert. Das war vor 40 Jahren. Ich werde jetzt 15 Jahre, es war vor 40 Jahren ungefähr. Überlegt mal, wie lange Zeit das braucht. Gott hat Geduld. Halleluja. Also, Römer 8. Nichts kann uns scheiden. Und dann ist ja klar, wenn Paulus so einen Satz sagt, so ein Kapitel da entfaltet, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann, dann muss das ja auch eine Relevanz haben für mein persönliches Leben, für das Leben in der Gemeinde. Und da sagt er, Römer 12, das seht ihr, könnt ihr da lesen, Römer 12, ab Vers 9, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Überlegt mal, ich will es jetzt gar nicht auf die Gemeinde sagen, überlegt euch das mal für die kleinste Zelle, für eine Ehe. Wenn in der Ehe genau das stattfindet, was Paulus hier schreibt, der Umgang miteinander sei herzlich und geschwisterlich, ja, Ehe ist ein bisschen mehr wie geschwisterlich, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wenn ich meiner Frau in diesem Modus begegne und sie mir, was für ein Segen liegt dann auf einer Ehe? Und was bedeutet das dann für eine Gemeinde, wenn Ehen so geführt werden? Es sind auch ein paar Unverheiratete hier dabei, aber auch die jungen Leute, die Ehe ist was ganz Tolles, wenn man sich von Gott so eine tolle Frau schenken lässt. Ich hoffe, euch allen, die hier verheiratet seid, ist das passiert und die noch nicht, die finden vielleicht noch sowas. Gott ist gnädig. Meine Frau hat mir übrigens diese wunderbare Präsentation zusammengebastelt. Ich bin da nicht fähig zu. Ich habe da angefangen und saß dann fest, aber meine Frau kennt das. Die hat das von Berufswegen schon öfters gemacht. Die hat sich dann die Zeit und die Nerven genommen, hat mir das dann so gemacht, wie ich es gerne hätte. Ich bin auch etwas kompliziert manchmal. Aber ja, ihr seht, das funktioniert. Und das finde ich so spannend, dass Paulus das hier so anbringt. Also das, was er in den ersten 8 Kapiteln entwickelt, das tut er jetzt in den nächsten Kapiteln so ein bisschen für die Gemeinde ausbreiten. Was heißt es denn für konkret für unser Zusammenleben? Und das ist ja, was so oft so fehlt so bei uns ein bisschen. Was heißt das konkret? Die Glaubenskongregation, also Was heißt Glaube konkret für mich in meinem Leben, in meinem Alltag? Und Paulus legt noch einen drauf, Kapitel 13, 8 folgende. Da haben wir uns neulich auch im Bibelkreis so unterhalten, das ist auch eine steile Aussage. Hört es euch mal an. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Nämlich das Gesetz sagt, du sollst dich ehebringen und so weiter. Dann sind diese alle in ihren Geboten in einem Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ein neues Gebot gebe ich euch, hat Jesus gesagt. Paulus erzählt hier nichts anderes. Er sagt es den Römern nur so ein bisschen, dass sie besser Bescheid kommen damit. Bleibt niemand etwas schuldig, außer was ihr immer schuldig seid, einander zu geben, ist Liebe. Das ist eine Schuld, die wir nie abtragen können. Wie gesagt, das ist eine steile Aussage. Das ist wie der Mount Everest und ich stehe unten im Hindustal und weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Also das ist eine steile Aussage. Aber diesen Anspruch hat Paulus an seine Leute. Diesen Anspruch sagt Paulus, das muss ich euch sagen, weil das die Grundlage eines funktionierenden Gemeindelebens ist. Warum und was hat das mit unserem Text heute Morgen zu tun? Römer 13 haben wir ja schon gelesen. Da breitet Paulus aus, was die Liebe alles kann und was er alles soll und was er nicht will und was er nicht soll. Die Liebe Christi ist kein schwaches Instrument, keine Gefühlsduselei. Wir haben es also in den Liedern gesungen. Eigentlich bräuchte ich gar nicht mehr zu sagen, die Liedtexte heute Morgen waren schon Predigt genug, wer die aufmerksam verfolgt hat. Die Liebe Christi ist kein schwaches Instrument. Die Liebe Christi weiß genau, was sie will und was sie nicht will. Weiß genau, was gut ist, was sinnvoll ist und was nicht. Die Liebe Christi stößt nur da an ihre Grenzen, wo wir unseren Eigensinn, unseren Eigennutz, unseren Egoismus, unsere Selbstsucht ausleben. Und das ist bei den Korinthern passiert. Jetzt gehen wir an eine Textstelle, die wir hier nicht drin haben. Jetzt geht es ein bisschen auf Zus. Jetzt gehen wir mal kurz in den Korintherbrief rein. Nur mal ein paar Schlaglichter. Das Kapitel davor, Kapitel 12, da geht es um die Gaben. Paulus entfaltet da, jawohl, ihr habt viele Gaben. Das ist enorm, was bei euch ein Reichtum an Gaben vorhanden ist. Ihr seid so begabt mit Gottes Geist und das ist eine Vielfalt bei euch, das ist faszinierend. Aber wenn ihr nicht erkennt, dass ihr als Gemeinde ein Organismus seid, wo all die Gaben in einem sinnvollen Zusammenspiel ausgelebt werden und ausgeübt werden sollen, wenn er das nicht begreift, dann geht das schief. Deswegen sagt Paulus am Ende von Kapitel 12, wir gehen also rückwärts, Kapitel 12 sagt er am Ende, ich zeige euch einen köstlichen Weg, nämlich nicht den Weg über das Ausleben und das Dominieren von Gaben, sondern über das Ausleben der Liebe Christi. Wenn das in eurer Gemeinde ist, dann werden die Gaben sinnvoll ausgelebt. Dann werden sie sinnvoll eingesetzt. Dann passiert das in einer, wie sagt Paulus, Ordnung. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe und der Ordnung. Gott hat es gern ordentlich. Ich gehe nicht weiter, ich mache nur mal, also am Anfang streiten sich ja die Gründe darum, wer jetzt der richtige Prophet ist, ob das Paulus oder Apollos ist. Und der eine sagt, man muss Christus angehören. Das ist, sagt Paulus, im Grunde genommen betragt euch wie Kinder, ihr seid wie im Kindergarten. Wenn ihr euch untereinander Rechtsstreitigkeiten habt, dann zankt ihr euch wie die Kesselflieger. Was soll das? Ihr seid doch Geschwister. Schafft ihr es nicht, in vernünftiger Weise miteinander umzugehen? Und viele andere Dinge mehr. Und dann Kapitel 11. Mann und Frau im Gottesdienst. Die Frage der Kopfbedeckung. Da fand ich interessant, dass Paulus ganz klar sagt, also es ist egal, ob Mann oder Frau, die beide können prophetisch reden und beten in der Gemeinde, steht da ganz klipp und klar drin. Er sagt nur, bei uns ist es halt Sitte, dass der Mann ohne Kopfbedeckung und die Frau hat ein Tuch am Kopf. aber sagt am Ende des Kapitels, wenn ihr darüber streiten wollt, könnt ihr das machen, wir machen das nicht. Das Schlimme ist, an diesem Kapitel wird sich an der Art der Kopfbedeckung, haben sich schon Generationen entzweit. Und das Einzige, was hier aber tragend ist, das ist, dass beide Mann und Frau im Gottesdienst reden und beten dürfen. Das sagt Paulus klipp und klar. Und dann kommt Paulus zu einem traurigen Kapitel, zu einem traurigen Abschnitt. Er sagt, darüber könnt ihr streiten, aber was ich jetzt sage, da gibt es kein Gewackel. Da wird nicht drüber gestritten. Was ich jetzt sage, das müsst ihr euch zu Herzen nehmen. Wie ihr Abendmahl feiert, das könnt ihr vergessen. Warum könnt ihr das vergessen? Weil ihr wartet erstens nicht, bis alle zusammen sind. Ihr guckt nicht darauf, dass alle gleichermaßen zu essen haben, sondern die einen, die sitzen schon da und haben sich vollgefressen, haben so viel Wein getrunken, dass sie nicht mehr stark auslaufen können, und die anderen haben gar nichts. Die haben vielleicht ihren letztens bisschen Essigwasser mitgebracht, dass sie was zum Nippen haben und ein Stückchen altes Brot. Wie ihr Abendmahl feiert, sagt Paulus den Korinthern, das ist der Gipfel der Lieblosigkeit. Und da braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn da kein Segen drauf liegt. Also Paulus nimmt hier kein Blatt vor dem Mund. Er sagt klipp und klar, also, wenn ihr so Abendmahl feiert, dann feiert ihr an dem vorbei, was ihr eigentlich feiern wollt, nämlich ein Gemeinschaftsmahl, ein Gedächtnismahl, das ist nichts. Und Paulus geht ja dann weiter, Kapitel 12. Wie ist das jetzt mit dem ein Geist? Ein Geist begabt uns alle in verschiedener Weise. Und ein Körper sind wir und wir haben viele Glieder. Und in einem gesunden Körper, da merkt man, wenn es irgendwo zwickt, dann leidet der ganze Körper mit. Und so soll Gemeinde funktionieren. Ach, habt aufeinander Acht, was der Römerbrief sagt. Und wie gesagt, dann sind wir jetzt in Kapitel 14. Und Paulus sagt, bevor wir weiterreden, euer Ziel soll sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das ist euer oberstes Ziel. Dem ist alles unterzuordnen. Das ist die tragende Säule, das tragende Seil, das Tragseil dieses Konstrukts. Wenn das nicht ist, fällt alles zusammen. Dann fällt alles auseinander. Dann ist kein Halt mehr drin. Und so soll das sein, wenn ihr eine geistliche Gabe in eurer Gemeinde habt und auslebt, dann achtet darauf, dass sie der Gemeinde zum Nutzen ist. Wenn ihr in Zungen redet, wie das im alten, also wie das im Lutherdeutsch heißt, hier ist es ein bisschen anders übersetzt, in Zungen redet, dann redet ihr für euch vor Gott. Die anderen verstehen das nicht. Das ist toll, habe ich auch die Gabe, sagt Paulus. Boah, und wie? Aber das interessiert mich nicht. Mir ist wichtiger, ich rede 1000 Wörter für euch verständlich, ein Wort in Zungen. Paulus ist es wichtig, dass die Gemeinde von dem, was in der Gemeinde passiert, weiterentwickelt wird, aufgebaut wird. Dass wir einander fördern in unseren Gaben, in unserem Sein. Dass wir unseren Glauben außerhalb der Gemeinde so leben können, dass die Menschen sagen, die uns außen sehen und auch unsere Gemeinde sehen, jawohl, das will ich auch haben, da muss ich hin. Das ist Ziel und Zweck der ganzen Übung, die Paulus mit den Gemeinden macht. Eine Gemeinde zu bilden, die, ja, in der ein Wohlgeruch Christi ausgeht. Wo die Menschen sehen, hier ist Gott am Werk. Und das sagt er jetzt hier weiter in diesem Text 20 bis 25. Ich lese nur ganz kurz. Übrigens knüpft hier Paulus nochmal eine Aussage aus 1. Korinther 13 an, wo er aussagt, wie ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind und so weiter. Und Paulus sieht das kindische Verhalten, nicht kindliche, aber kindische Verhalten der Korinther und sagt, Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, die Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. die von Gottes Geist begabt sind, füge ich mal hinzu. Im Gesetz heißt es durch fremde Menschen, und dann geht hier nochmal auf das Zungenreden ein und auf die Sprache. Also er macht nochmal klar, wenn Leute hier reinkommen in die Gemeinde und alle reden in Zungen, dann denken die, oh, was ist das denn für ein Haufen? Da verstehe ich ja gar nichts. Das ist ja durcheinander, das ist ja, boah. Da kann ja kein Mensch was mit anfangen. Wenn ihr aber wenn andere Menschen, die von draußen hereinkommen, auf Menschen treffen, die das Wort Christi in aller Klarheit verkündigen und Rede und Antwort stehen können, dann werden Menschen erkennen, jawohl, da ist Gott unterwegs. Und sie werden bekennen, jawohl, das brauche ich auch. Das ist die Triebkraft, die Paulus hier an- und umtreibt in seinen Gemeinden. Apropos Triebkraft. Paulus sagt im 2. Korintherbrief an dieser Stelle, was uns antreibt, für euch unterwegs zu sein, für Gott unterwegs, ist die Liebe Christi. Die dringt mich, die drängt uns vorwärts. Das sagt Paulus von sich. Ich bin ein Getriebener der Liebe Christi. Und in diesem Trieb, in diesem Wunsch, euch die Liebe Christi nahe zu bringen, sagt er noch, was im 2. Korintherbrief auch ganz wichtig ist, so bitten wir euch an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Die Liebe zu leben heißt auch gleichzeitig Versöhnung zu leben. Geht aufeinander zu, lasst uns aufeinander zugehen und miteinander reden, nicht übereinander reden. Wir sind ja gemeinsam mit Jesus, für Jesus unterwegs, für die Menschen um uns herum. Das macht Paulus seinen Gemeinden klar. Man kann diese Linie doch in jeden Brief fortsetzen. Paulus hat dieses Thema immer auf der Agenda. Besonders heftig sagt das nochmal den Galatern. Paulus war da im Zwiespalt, im Streit mit Petrus. Petrus hatte wohl den Eindruck, er müsste, wenn er mit Juden zusammen wäre, wieder sich wie ein Jude verhalten und wenn er dann die anderen dann ausschließen, und das war, müsste man nachlesen, das ist hochinteressant. Und Paulus sagt, Petrus, da bist du am Holzweg. Und er sagt, Christus hat uns befreit. Und diese Freiheit zu leben, das ist unser Auftrag. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, schreibt er Galater 5. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Paulus weist dann darauf hin, es geht um die Beschneidung, kommt aber zum Schluss zu der Aussage, Vers 5, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist aufgrund des Glaubens geschenkt. Nochmal. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Und dann kommt ein für mich sehr wichtiger Satz. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten, man könnte noch anfügen Mann oder Frau, schwarz oder weiß, alt oder jung, man könnte noch viele solche Paare bilden. Das spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Und zwar ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also ein Glaube, der nicht ein Standpunkt ist, sondern der in Bewegung setzt, zu den Menschen, für die Menschen. Gunda, denk dran. Das ist das, was Paulus uns sagt. Ich möchte nochmal, wir haben da noch eine Lücke, die wollen wir schließen. In Apostelgeschichte 9 trifft Paulus auf Jesus, und zwar mit einer Vehemenz, wie sie selten vorkommt. Paulus ist mit einer Lok, mit Highspeed unterwegs, die Christen zu verfolgen. Und Jesus stellt sich ihm als Prellbock in den Weg. Er lässt ihn voll auflaufen. Er wirft ihn voll aus dem Gleis. Paulus erblindet, wird dann wieder sehend und Jesus sagt zu Paulus, du bist mir ein besonderes Werkzeug, dich will ich gebrauchen. Und wie dieser Gebrauch aussieht, das haben wir jetzt erfahren und mitgekriegt. Jesus nimmt quasi Paulus in seinem Speed, in seiner Kraft, die Dinge voranzutreiben und setzt ihn wieder andersrum aufs Gleis. Er polt ihn um und schickt ihn dann in die richtige Richtung weiter. Und in dieser Richtung ist Paulus unterwegs. Mit aller Vehemenz, mit der gleichen Vehemenz, wie er die Christen verfolgt hat, so ist er jetzt mit der Vehemenz unterwegs, die Christen zu sammeln und die Menschen auf Jesus hinzuweisen und sie zu einer Gemeinde zu machen, in der Christus groß wird. Das Ende von Kapitel 14, ihr seht, das ist sehr lang, beschreibt eigentlich nur das, was wir heute Morgen betrachtet haben. Er sagt also, ich lese es vor, ich will nicht dummes Zeug reden. Es sind nur zwei Verse. Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden. Also es hat alles seinen Platz. Paulus sagt, er will die Gemeinde Christi in ihrem Reichtum nicht beschneiden. Nein, im Gegenteil. Er will, dass alles zur Entfaltung kommt, zum Guten für die Gemeinde. Dass die Gemeinde auferbaut wird, wie er an anderer Stelle auch sagt. Er sagt nur, sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Also kein Chaos wie bei den Korinthern. Das kann kein Mensch gebrauchen. Wo die geistbegabte Gemeinde sich gegenseitig niedermacht, wer welche Gabe darf nun zuerst zum Tragen kommen und wer darf erst was sagen, und das war Chaos. Das will kein Mensch. Und diese Ordnung ist eingebettet in die Liebe Christi, die die Gemeinde umgibt und umfängt. Hier geht es nicht darum, Ordnung und der Ordnung willen zu halten, sondern dass der Geist Gottes vernünftig, zielgerichtet wirken kann. Dass die Gemeinde Christi aufgebaut wird. Deswegen ist Paulus unterwegs. Ihr könnt das in den anderen Briefen, ich habe noch mehrere Stellen rausgeschrieben, aber das würde zu weit führen, da könnt ihr diese Kette in das Neue Testament noch vertiefen. Und dann kommt noch Johannes dazu und der sagt es auch wieder. Und dann kommt noch Jakobus dazu, der sagt es auch wieder. Ihr könnt also lesen, wo ihr wollt, wenn ihr mal mit einem neuen Blick die Dinge lest, der mir geschenkt worden ist, muss ich ehrlich sagen, es hat lange gedauert, aber dann erkennt ihr, dass die Liebe Christi das alles durchdringen will, uns vorwärts bringen will. Dass die Liebe Christi natürlich an ihre Grenzen stößt, wo Menschen das ablehnen. Und das sagt Jesus auch ganz klar, wer mich ablehnt, der hat vor Gott keine Chance. Der geht verloren. Das steht auch daneben. Aber für die Gemeinde Christi ist es wichtig, dass sie eben in dieser Liebe, die Paulus hier propagiert, was Paulus sein Credo ist, was Christus ihm eingeimpft hat, das gibt er weiter. Er versucht seine Gemeinde, ich möchte mal so sagen, zu immunisieren gegen die Anläufe des Teufels. Denn nur die wahre Liebe Christi macht uns frei und schützt uns gleichzeitig. Amen.